SFU Radioshow.
Hallo und herzlich willkommen bei dem heutigen Interview. Wir beschäftigen uns mit dem Thema virtuelle Realität und dazu habe ich mir einen Gast, eine Expertin geladen, Frau Professor Christiane Eichenberg. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind am Institut für Psychosomatik an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien als Psychologin beschäftigt und setzen sich vor allem mit der Schnittstelle Medien und Psychologie auseinander. Und genau dort möchten wir heute auch einklinken. Frau Eichenberg, was ist eine oder die virtuelle Realität?
Ja, also virtuelle Realitäten, abgekürzt auch als VR, ermöglichen computerbasierte Modelle der realen Welt zu erstellen, mit denen dann mittels Maschine-Mensch-Schnittstelle interagiert werden kann. Sie oder auch unsere Zuhörer kennen das vielleicht aus anderen Einsatzgebieten, als über die wir jetzt sprechen werden, wie aus der Produktentwicklung, dem Militär, in der Medizin, aber vor allen Dingen auch aus der Spieleindustrie. Ja, typischerweise, für die, die das nicht kennen, haben sie eine Datenbrille an, ja, und kriegen dann auf diesen Bildschirm der Datenbrille im Grunde eine Simulation von Ausschnitten der realen Welt dargeboten, in der sie sich bewegen können, ja, und wie gesagt, mit der sie dann auch interagieren können. Das jetzt mal ganz grob und dazu sind natürlich auch, ist wichtig, der Begriff der Immersion, ja, also dass sie sozusagen wirklich da eintauchen. Das ist technisch so gemacht, dass sie da eintauchen und sich wirklich so fühlen, als seien sie dort.
Und ich glaube, genau dort kann man auch gut ansetzen an eben das heutige Thema in Zusammenhang mit der Psychologie, warum man eben diese VR in der Psychotherapie verwendet und was die Vorteile sind.
Ja, also man kam da eigentlich, so wie ich das gelesen habe, eher zufällig drauf. Ja, man hat bemerkt, dass virtuelle Reize, ja, also die nicht real sind, sondern durch die Datenbrille kommen, reale Ängste auslösen können, die von physiologischen Symptomen, die wir auch sonst bei Angst kennen, ja, auftreten, wie erhöhter Blutdruck oder Schwitzen. Und da kam man auf die Idee und sagte, na, das könnte man doch eigentlich auch in der Psychotherapie nutzen, weil in der Behandlung von Ängsten, wenn Sie das verhaltenstherapeutisch angehen, ist es immer wichtig, die angstauflösende Situation aufzusuchen. Ja, beispielsweise, wenn Sie Höhenangst haben, gehen Sie nach der verhaltenstherapeutischen Konzeption, müssen Sie das trainieren und üben und die Situation so lange aufsuchen und auch in ihr aushalten, bis die Angst runtergeht, dass Sie merken, das ist ungefährlich. So, das ist Konfrontationstherapie, nennt man das, ja. Ob das Flugangst ist, ob das Hundephobien oder Tierphobien generell sind. Und da dachte man sich, eigentlich muss man doch jetzt gar nicht mehr mit dem Patienten ins Flugzeug oder auf den Kölner Dom bei Höhenangst, ja, oder sich aufwendig eine Spinne in die Praxis holen, wenn die Patientin eine Spinnenphobie hat, ja. Wenn es sozusagen genauso effektiv ist oder genau dieselben Ängste evoziert werden, was ja nötig ist, ja, wie in der realen Konfrontation. Weil es hat natürlich einige Vorteile, wie Sie sich das vorstellen können. Bleiben wir mal bei der Flugangst. Ja. Das ist natürlich ein viel geringerer logistischer und finanzieller Aufwand im Vergleich zur realen, wir nennen das In-Vivo-Konfrontation. Es ist privater und Sie haben auch eine vertraulichere Situation, als wenn Sie jetzt da üben, Ihre Panikattacken auszuhalten in einem vollen Flugzeug. Ja? Und Sie können natürlich auch die Exposition auf einfache Weise immer wieder wiederholen. Und man hat auch herausgefunden, also ich habe da wirklich auch sehr eindrückliche Fallbeispiele gelesen, zum Beispiel von einer Mit-30erin, die so starke Spinnenphobie hatte, ja, dass sie nachts die Türritzen mit Plastikfolie abgeklebt hat. Ja, also es ist schon extrem. Ja, und die hat, also wenn jemand sehr, sehr stark phobisch ist, kann der das Wort Spinne beispielsweise gar nicht mehr aussprechen. Ja, und Sie können sich vorstellen, dass die Menschen, also das hat man auch rausgefunden, dann eher bereit waren, ja, sich virtuell mit diesem angstauslösenden Stimulus auseinanderzusetzen, weil doch noch das Gefühl da ist, mehr Kontrolle darüber zu haben. Ja? Und sie können natürlich auch in die Spinne gehorcht, wenn sie eine reale Spinne haben, können sie auch nicht genau berechnen, ja, wie krabbelt die jetzt, wo krabbelt die hin. Und das ist natürlich bei Virtual Reality alles viel besser steuerbar und auch sozusagen den Grad der Exposition typischerweise steigert man das, dann würden sie eine Spinne erst ganz weit weg sehen, ja, und dann wird es immer gestufenweise die Exposition sozusagen erhöht, bis es nachher auch taktile Reize dazu kommen, ja, dass sie über so eine Stoffspinne streichen, und das lässt sich natürlich alles viel besser und feiner steuern.
Und wenn ich dann mit der Brille dort oder ähnlichem ausgestattet werde, wie kann ich mir das vorstellen? Ist es genauso wie wenn ich zu Hause vor dem Computer sitze und dort ein Spiel spiele? Oder wie stelle ich mir so eine VR-Therapiesitzung vor?
Ja, also Sie sitzen in der Praxis von den Psychotherapeuten und es gibt typischerweise, oder so sollte es zumindest sein, natürlich auch vorbereitende Sitzungen, ja, damit Sie auch eine therapeutische Beziehung aufbauen. Also diese VR-Behandlungen sind typischerweise in eine Psychotherapie integriert. Nicht, Sie gehen irgendwo hin und dann kommt jemand, setzt Ihnen die Brille auf und los geht's. Ja, also das sollte schon gerahmt sein, auch in der tragfähigen Beziehung. Und dann findet natürlich erst mal eine Exploration statt, wenn wir jetzt bei der Angstbehandlung bleiben, vielleicht sprechen wir gleich noch darüber, es wird auch noch bei anderen Störungen eingesetzt. Ja? Und dann wird erstmal eine Diagnostik gemacht und bestenfalls sollte eben oder muss auch sichergestellt werden, sind sie jetzt dafür geeignet oder nicht. Also gibt es auch noch komorbide Störungen. Also sollte eine intensive diagnostische Phase erfolgen und dann eben sind typischerweise ungefähr 10 Sitzungen, mal ganz grob, ja, wenn Sie mal so einen Richtwert haben wollen, indem Sie sich eben schrittweise immer intensiver mit dem per VR auseinandersetzen, was Ihnen Angst macht.
Bei diesen Sitzungen interessiert unsere Hörer, welche Gefahren sich bei so einer Behandlung ergeben können, beispielsweise bei psychischen Folgen eines erlebten Kriegs, beim, wie Sie schon genannt haben, bei der Konfrontationstherapie zum Beispiel, bei dem Wiedererleben einer Situation, zum Beispiel, wenn die Immersion stattfindet.
Ja, also das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich denke auch, wenn wir über Virtual Reality Anwendungen sprechen, gibt es einen Bereich, und das ist sehr gut und wichtig, dass Sie den gerade ansprechen, den ich kritischer sehe. Ja, es gibt, wie gesagt, gute Wirksamkeitsnachweise für die Angstbehandlungen hier, obwohl eins möchte ich noch dazu sagen, was wichtig ist, um die Therapieerfolge nachhaltig zu sichern, muss immer dann auch im Anschluss an diese Therapie, VR-Therapie, die Situation real aufgesucht werden. Ja, also um sozusagen die Erfolge nachhaltig abzusichern, sollte oder muss dann auch ein realer Flug stattfinden oder Sie müssen auch mal auf den Kölner Dom steigen. Ja, das ist total wichtig. Und ansonsten ist die VR-Behandlung gleichwertig zu der in vivo, also der Exposition in der Realität. Ja, auch bei Essstörungen beispielsweise werden dann 3D-Figuren des Körpers der Patientin simuliert, um beispielsweise bei Anorexie-Patienten mit dem gestörten Körperbild zu arbeiten. Also da wird dann die Patientin zum Beispiel in der Virtual Reality mit ihrem Körper konfrontiert. Ja, das klappt es auch sehr gut, gibt es auch Wirksamkeitsnachweise, eben sogar für psychotische Erkrankungen, um hier also sensoperzeptuelle Fähigkeiten zu trainieren und eben auch zu üben, mit Halluzinationen umzugehen. Also das jetzt mal zu den positiven Beispielen.
Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ob Sie noch kurz das Wort sensoperzeptuell für unsere Zuhörer erläutern könnten?
Ja, Sinneswahrnehmungen. Stimmt, es ist ein Fachwort, aber es heißt Sinneswahrnehmungen. Sehr gut, dass Sie nachfragen. Ja, also der Bereich jetzt, der kritischer ist, sind die Konfrontation mit VR im Bereich der Traumatherapie. Ja? Also da wurde auch schon vor 20 Jahren vor allen Dingen beim Militär, Terroranschläge eben damit experimentiert, beispielsweise bei dem World Trade Center Einsturz in New York, ja, wurden Passanten, die das miterlebt haben, die es beobachtet haben, in diese Virtual Reality hineingesetzt in den Therapiestunden. Und es wurden dann auch hier wieder graduiert gesteigert, haben die erst erleben müssen, wie Flugzeuge in die Türme fliegen, dann wie die Menschen schreien, wie die Menschen am Fenster stehen, dann wie die Menschen aus den Fenstern springen. Ja, es wurde immer extremer. Zum Teil arbeitet man dann auch beispielsweise bei militärischen Anwendungen mit Geruchssimulationen, ja, dass da verbranntes Gummi beispielsweise eingespeist wird, um die Sinneseindrücke eben noch, realer machen zu lassen. Ja, aber Sie können sich vorstellen, also dass bei der Traumabehandlung das Problem ist, dass zum einen eine Retraumatisierung stattfinden kann, wenn die VR-Behandlung einfach im Sinne der Traumakonfrontation startet und nicht vorher, wie das bei Traumabehandlungen State of the Art ist. Der Goldstandard ist, dass Sie da mit einer Stabilisierungsphase beginnen, ja, und erst dann versuchen, das Trauma auch zu rekonstruieren und den Patienten zu konfrontieren. Wenn der wirklich mit seinen Flashbacks, ja, Intrusionen, also ein Trauma, das ist, hat typischerweise auch immer so Widerhallerinnerungen, dass ihnen das in den Kopf schießt, ja, obwohl sie das gar nicht wollen und sie sich dann so fühlen, als seien sie wieder in der Situation drin. Und erst wenn der Patient darüber Kontrolle hat, indem er Stabilisierungs- und Distanzierungstechniken gelernt hat, um sich davon zu distanzieren innerlich, ja, und zu sagen, ich bin jetzt in der Gegenwart, das Trauma ist vorbei, dann können sie erst mit der Traumakonfrontation beginnen. Das war aber in den Studien, die ich da gelesen habe, häufig nicht der Fall. Da wurde sofort konfrontiert mit VR. Und Sie können sich natürlich vorstellen, also es birgt die Gefahr der Retraumatisierung, es birgt aber auch die Gefahr der Neutraumatisierung, wenn die Bilder, die Sie da sehen, nicht dem eigenen Erleben deckungsgleich entsprechen, ja, sondern dass das sozusagen neue Bilder sind, die dann nochmal traumatisch wirken können. Also da denke ich eher, da ist Vorsicht geboten und wenn muss das Ganze auch in eine ganz umfassende Traumatherapie eingebunden werden. Also das ist der Bereich, den ich am kritischsten sehe, wie Sie merken.
Sie haben bereits ein paar Krankheitsbilder angesprochen, die Flugangst, die Höhenangst, die posttraumatische Belastungsstörung. Warum schlägt die Methodik der VR-Therapie bei diesen verschiedenen Krankheitsbildern so unterschiedlich an?
Das ist eine Frage, das ist halt, ich würde nicht sagen, dass es unterschiedliche anschlägt. Es ist bei Traumatisierung einfach ein besonderes Problem. Ja, also es ist was anderes, ob Sie eine Spinnenphobie haben, wo Sie das einfach trainieren müssen, ja, zu merken, dass der Reiz ungefährlich ist, ja, dass Sie da was übertragen, ja, beispielsweise. Oder es ist ein Unterschied, ob Sie Traumatisierung, Gewalt und Terror erlebt haben und dann immer wieder, es ist auch eine ethische Frage, wie ich finde, ja, immer wieder in Bildern dem Terror ausgesetzt werden, unter der in Anführungsstrichen therapeutischen Vorstellung, sich daran zu gewöhnen. Habituation ist das Fachwort.
Wir hatten anfangs erwähnt, welche Vorteile vor allem logistisch, eventuell auch dadurch, dass logistisch Kosten entfallen, finanziell besser diese VR-Therapie sein könnte. Warum gibt es diese Möglichkeit denn dann erst so selten in Deutschland?
Ja, also ich glaube, dass Therapeuten, Sie haben genau recht, also ich werde öfters angeschrieben, weil ich eben auch dazu zu dem Thema publiziert habe, dass Patienten mich dann auch anschreiben und sagen, ich würde das gern machen, wo kann ich das denn machen? Ja, es bieten aber sehr wenig Therapeuten an. In Wien gibt es jetzt ein Institut, das bei Angststörungen anwendet. Häufig ist es immer nur im Rahmen von universitären Projekten. Ja, also das King's College in London beispielsweise macht viel mit Psychose und VR. Das können Sie dann aber auch wieder nur nutzen, wenn Sie da einem Forschungsprojekt als Patient teilnehmen. Ich glaube, es liegt an der technischen Hürde. Ja. Ich glaube, vor einigen Jahren waren die Anschaffungskosten noch so hoch. Ja? Da haben sich Therapeuten das nicht, ja, vielleicht auch nicht anschaffen wollen. Inzwischen ist das ja sehr viel billiger geworden und im Grunde für jeden erschwinglich. Ich glaube, dass es technische Hürden sind oder Ängste.
Eben weil auch die... Ja, bitte?
Technische Hürden und Ängste, mit der Technik nicht zurechtzukommen, das glaube ich, ist es.
Eben weil diese Geräte jetzt auch finanziell deutlich erschwinglicher werden, interessiert uns, wie Sie denn jetzt gerade persönlich zu den Möglichkeiten und Risiken der Behandlung psychischer Krankheiten mit der virtuellen Realität stehen, Frau Eichenberg?
Ja, bei sehr umschriebenen Ängsten, ja, ist es, glaube ich, gut möglich, wie ich das gesagt habe. Bei Tierphobien, bei Höhenangst, bei Flugangst hat das sehr viele Vorteile. Ganz wichtig ist aber, was ich auch gesagt habe, dass eine umfassende Diagnostik stattfindet. Ja, dass geschaut wird, hat der Patient wirklich nur eine umschriebene Phobie, ja, eine Tierphobie, oder hat der beispielsweise auch noch strukturelle Defizite, ja, also wie stabil ist dessen psychische Struktur, um das jetzt mal einfacher auszudrücken, oder hat er neben der Phobie vielleicht auch noch eine Depression, die ich aber übersehe, ja, oder eine Persönlichkeitsstörung, wenn ich jetzt einfach mich nur auf das eine Symptom konzentriere, ja, also es muss eine umfassende Diagnostik sein bei sogenannten monosymptomatisch gestörten Patienten, ja, also klingt komisch, meint aber, dass wirklich nur eine umschriebene Störung vorliegt, was gar nicht so oft ist. Oft verbinden sich verschiedene Probleme. Dann, glaube ich, ist das eine sehr gute Möglichkeit. Aber wie gesagt, genau die Diagnostik und daraus ableiten, ob das jetzt für den konkreten Patienten das Richtige ist.
Danke für Ihre Antworten, danke für das Gespräch und guten Abend.
Ja, vielen Dank.